Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zettel.
Servus.
Heute mit dem Hubschrauberpilot der Flying Bulls, Matthias Schweighofer.
Ich glaube, gerade bei den Flying Bulls ist klar, fliegerischen Background sollte man auch natürlich mitbringen, klar. Aber viel mehr zählt da eigentlich das Charakterliche auch, dass du ins Unternehmen reinpasst.
Sein Leben zeigt, dass es sich lohnt, große Träume zu haben und an diesen trotz aller Hürden festzuhalten.
Ich nütze das jetzt als Chance und versuche es. Irgendwie muss ich das hinbringen, damit ich mir später mal nicht einen Vorwurf machen kann. Ja, hättest du es nicht versucht.
Grüß dich, Peter. Servus, Robert. Was war denn eigentlich als Kind dein Berufstraum? Und sag jetzt nicht Zauberer. Das bin ich ja dann geworden. Nein, in Wirklichkeit, ich wollte immer Pilot werden. Du wirst es nicht glauben.
Meinst du das ernst?
Ja. Was war mit uns alle los?
Wir wollten alle Pilot werden.
Ich weiß es nicht.
Ich wollte Pilot werden, Schiffskapitän oder Zugführer.
Es ist so lustig. Ja. Wirklich ident. Aber weißt du, was bei mir war? Ich habe mit den Augen sozusagen dann Probleme gekriegt und hatte Linsen und Dioptrien und da habe ich mir gedacht, es war mal lang so, da war es dann aus mit dem Piloten.
Das hat deine Mutter nur gesagt, weil sie sich gedacht hat, das ist viel zu teuer für uns, das ist ein Blödsinn für den Robert, der muss in die Bank.
Grüße an die Mama.
Genau. Wir haben heute einen Gast, und zwar den Matthias Schweighofer, einen Piloten bei den Flying Bulls. Er kommt aus Mondsee, der diesen Traum auch gehabt hat, Robert. Ich kenne die Geschichte ganz gut, weil ich bin verbandelt mit den Flying Bulls. Der hat sich aber nicht abbringen lassen von diesem Traum, und darüber sprechen wir heute.
Ich freue mich voll drauf. Erste Frage, wie oft wirst du eigentlich von Matthias Schweighofer angeredet?
Sehr oft.
Ich habe es gewusst.
Speziell im deutschen Raum. Ich war früher, bevor ich zu den Flying Bulls gekommen bin, für ein Münchner Unternehmen gearbeitet. Knapp 8 Jahre. Und das war regelmäßig Standard.
Tatsächlich?
Ja.
Der Robert, wie wir hergegangen sind, hat gesagt, ich muss ihn fragen, wie lad's ihm tut, dass er die 2 Stricherl über dem O nicht hat.
Ja. Nee, ich habe da so eine witzige Geschichte einmal dazu gehabt. In München draußen ein Rundflug. Und an einem Wochenende, und dann kommt die Familie für den Rundflug vorbei und waren ganz enttäuscht. Und ja, sie sind ja gar nicht der Schweighofer. Sag ich, warum? Ja, wir haben schon überall umeinander verzählt. Wir fliegen heute mit dem Schweighofer, mit dem Schauspieler. Sag ich, es tut mir leid, dass ich da enttäuschen muss. Müsst ihr halt mit mir vorlieb nehmen, wenn ihr wollt. Ansonsten tut es mir leid. Also ich wüsste nicht, ob der Schweighofer Matthias einen Pilotenschein hat.
Also ich glaube es auch nicht. Und dann haben sie gesagt, sonst hätten wir den Thomas Morgenstern genommen.
Ja, das wäre in München schwierig gewesen.
Ja, das stimmt.
Jetzt müssen wir mal verraten, wo wir sind. Ja, genau. Das ist ja wirklich eine tolle Location.
Ja, wir sind im Hangar 8 am Flughafen in Salzburg. Eine Location, wo ich den Leuten immer sage, this is where the dreams come true. Zumindest wer die Fliegerei liebt und wer sie irgendwie interessiert für Flugzeuge, Hubschrauber und alles drumherum, der war sicher schon im Hangar 7. Gespiegelt herüben gibt es den Hangar 8, und das ist im Prinzip, kann man sich vorstellen, wie die Werkstätte der Flying Bulls. Da werden die Flugzeuge aufgerissen, da werden die Winterwartungen gemacht, da sind die Pilotenräume, wo sie sich vorbereiten, nachbereiten, und da treffen wir eben heute den Matthias. Wir sitzen sehr angenehm, also es sollte sich jeder wirklich einmal den Videopodcast anschauen, finde ich.
Auf YouTube.
Auf YouTube, genau. Einfach Netz wieder eingeben oder Salzkammergut-Podcast, man findet das relativ leicht. Und der Matthias ist einer, der, glaube ich, in der Hubschrauberfliegerei aktuell alles erreicht hat, was man erreichen kann. Also ich pitch ihn noch kurz einmal, der fliegt nicht nur die Business-Hubschrauber, setzt Fallschirmspringer ab, sondern fliegt zum Beispiel auch die Bell Cobra, einen ehemaligen Kampfhubschrauber, was der absolute Wahnsinn ist, und auch die Bo 105, den einzigen Hubschrauber auf der Welt, der kunstflugtauglich ist. Gehen wir mal ganz zurück, Matthias.
Warte. Bevor er loslegt, muss ich jetzt was erklären. Man merkt, der Peter ist voll im Element. Er ist ja Moderator von den Flying Bulls. Daher kennt er sich natürlich super aus und kann stundenlang frei reden. Wir werden heute eine perfekte Rollenaufteilung haben. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit der Fliegerei. Deswegen werde ich die ganz normalen Fragen stellen und du ein bisschen advanced, oder?
Ich werde dann immer wieder sagen, das ist die nächste depperte Frage.
Vielleicht sollte ich die Fragen stellen und der Peter beantwortet sie.
Wir können am Schluss gerne mal machen. Schauen wir mal, wie viel wirklich war's und wie viel nur Quark war es.
Aber darf ich mit einer ganz einfachen Frage anfangen? Mich würde Folgendes interessieren. Du bist Hubschrauberpilot, und wenn sich der Rotor oben beim Hubschrauber dreht, also sozusagen zum Steigen beginnt, ist es ja normalerweise so, dass rein mathematisch oder technisch gesehen physikalisch sich das unten in die andere Richtung drehen müsste. Wieso ist das eigentlich nicht so?
Ist auch so. Als Ausgleich haben wir wieder den Heckrotor zur Verfügung, der das Ganze kompensiert und dem Ganzen entgegenwirkt, was wir durch Steuereingaben dann entsprechend kompensieren müssen oder kontrollieren müssen.
Und da sind wir schon beim Können.
Ich bin total begeistert von dieser Frage, Robert. Unglaublich. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum Hubschrauberfliegen einfach nicht ganz so leicht ist wie Flächenflugzeugfliegen. Ne? Dass man einfach trotzdem diese Elemente und diese Kräfte ständig ausgleichen muss.
Ja, speziell im Schwebeflug ist der Hubschrauber grundsätzlich ein sehr instabiles Luftfahrzeug. Im Vergleich jetzt zum Flächenflugzeug, das ja durch den Vortrieb eine gewisse Richtungsstabilität schon von Haus aus besitzt. Der Hubschrauber im Schwebeflug ist sehr instabil und ich bin als Pilot permanent gefordert mit Steuereingaben, dass ich diesen Abdrifts, die der Hubschrauber machen möchte, entgegenwirke und dieses kontrolliere.
Matthias, gehen wir zurück in deinem Leben. Gehen wir zurück in Salzkammergut, wo du aufgewachsen bist, und gehen wir zurück zum Anfang deines Traumes, Hubschrauberpilot zu werden. Ich kenne die Geschichte und ich mag sie sehr, sehr gern. Magst du uns erzählen, wie das war, wie du beim ersten Mal mit dem Hubschrauber mitgeflogen bist? Dein Vater hat dich, glaube ich, mitgenommen. Der war ein netter Pilot, aber der hat zumindest immer wieder mal gearbeitet für ein Hubschrauberunternehmen, und dann bist du am Berg mitgeflogen und hast sofort angefangen zu träumen.
Ja, gerne. Also richtig gesagt war es so, das Ganze war 1986, da war ich 6 Jahre alt, und von meinem Vater Freund, der war Hüttenwirt bei Radamöck-Hütte damals und ein Bergrettungskollege. Und auf diese Hütte, wie auch heute noch, werden auch immer wieder Versorgungsflüge durchgeführt. Und dazumals war es gang und gäbe, dass halt die Hüttenwart oder Hüttenwirte befreundete Kollegen mitgenommen haben, die da gern mitarbeiten haben dürfen. Und so ist dazu gekommen, dass er halt da mitgeholfen hat, und ich habe damals ihn begleiten dürfen, und im Zuge dessen war das die erste Gelegenheit, dass ich mal mit dem Hubschrauber mitfliegen habe dürfen. Und gleichzeitig auch dieses Erlebnis, was mich eigentlich so getriggert hat, wo eigentlich für mich festgestanden ist, ich will Pilot werden. Gell. Mhm. Der, was vorne rechts gesessen ist, das war dann mein Held. Ich habe von nichts anderes nicht mehr gedacht, und die Schule war dann eigentlich einmal nebensächlich. Das hat meine Mutter wieder weniger gefreut. Und ja, das hat mich eigentlich nie loslassen dann. Also ich kann auch noch recht gut das Erlebnis, wie der Hubschrauber reingelandet ist. Also auch der Geräuschpegel, das verbrannte Kerosin, der Geruch, das habe ich noch ganz genau in der Nase. Und natürlich, jetzt wenn ich selber fliege, hat man da immer so ein Déjà-vu eigentlich. Und dann natürlich nicht zuletzt das Gefühl der Schwere loswerden beim ersten Mal wegheben. Und dass die Welt immer kleiner wird unter einem, also das Wegfliegen, die Möglichkeit, in der dritten Dimension sich zu bewegen, das hat mich damals fasziniert. Mhm. Mein Plan wäre eigentlich gewesen, weil privat das Ganze zu finanzieren wäre undenkbar gewesen zur damaligen Zeit. Jetzt wäre eigentlich der Plan gewesen, okay, Bundesheer bildet auch Piloten aus, ich melde mich beim Bundesheer. Und bis dahin ergreife ich einen Lehrberuf, damit ich ein Backup habe, falls das mit dem Bundesheer nichts wird, mit der Ausbildung, damit ich zumindest einmal einen Beruf erlernt habe. Mhm. Hab dann Tischler gelernt und bin dann zum Bundesheer, zur Prüfungskommission, zur Selektion. Und zur damaligen Zeit waren sehr viele Bewerber auf diese Posten. Da haben sie von, ich glaube, 1000 Bewerbern gerade mal 4 bis 6 letztendlich genommen. Bei mir hat es leider nicht funktioniert. somit war der Traum ja nicht ganz ausgeträumt. Also der Traum ist weiterhin bestanden, nur halt einmal auf Eis gelegt, weil ich habe gewusst, das geht irgendwie nicht aus. War damals dann schon verheiratet, habe schon 2 Kinder gehabt, Haus gebaut, zusätzliche finanzielle Belastung wäre nicht drin gewesen. So 2005 circa war es dann, hat meine damalige Frau entschlossen, wir gehen getrennte Wege, das Haus kann man verkaufen gerne, sie nimmt die Kinder mit. Ich war wieder alleine mit 28 in meinem alten Jugendzimmer, bin zu meinen Eltern wieder gezogen, Klassiker. Altes Bett, alter Kasten, altes Auto und kein Geld auf der Bank.
Und alter Traum, oder? Denke ich mir dann.
Traum nach wie vor, das ist das Einzige, was mir geblieben ist. Und an dem habe ich festgehalten. Und das war dann irgendwo, habe ich dann zum Denken angefangen, okay, ich nütze das jetzt als Chance und versuche es. Irgendwie muss ich das hinbringen, damit ich mir später mal nicht einen Vorwurf machen kann, ja, hättest du es nicht versucht. Bin dann mit meinem Masterplan zu meiner Hausbank, mein Bankberater damals informiert über meine Pläne, Schweighofer will Pilot werden, möchte den Betrag X setzen, ohne Bürgschaft, ohne Sicherheit. Der hat mir natürlich mit einem lachenden Gesicht wieder
heimgeschickt.
Ja, genau, so war's. Und irgendwie habe ich dann eine Bank gefunden, die mir das Ganze zumindest den Privatpiloten finanziert hat, mit einem Darlehen. Und ja, meine Eltern waren logischerweise nicht recht glücklich. Der Vater hat gewusst, wie schwer das ist. Er hat gesagt, die Enterbte war Spaß. Klar, er hat sich nur Sorgen gemacht, weil er gewusst hat, wie schwer das eigentlich ist, dass man da mal gewerblich überhaupt Fuß fassen kann und das Ganze beruflich ausüben darf. Hat aber hinter meinem Rücken mit meiner Mutter ausgemacht, wenn ich einen Privatpilotenschein bestehe, dann leihen sie mir das Geld, damit ich mit dem Berufspilotenschein weitermachen kann. Wow. Und so ist dann auch gekommen, dann eine Privatpilotenprüfung gemacht. Die Eltern haben mir dann das Geld geliehen, damit ich da weitermachen kann.
Aber irgendwie hat er ja die Verantwortung gehabt, weil er hat die ja mitgenommen beim ersten Flug, oder?
Ja, so könnte man es auch sehen. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja.
Eben, ich wollte dich nur darauf hinweisen.
Ja, sehr gut. Ich werde es halt mal vorhalten. Nein, und, ja. Ich habe dann zum Glück Kollegen, Freunde gehabt, in der Schule schon, die mir immer weitergeholfen haben oder die mich motiviert haben. Einen Mentor, der gesagt hat, du pass auf, Berufspilotenschein, mach einen Fluglehrer drauf, dann kannst du Stunden sammeln, damit du mal interessant wirst für einen Betrieb in weiterer Folge. Ja. Privatpilotenschein habe ich begonnen. Ich kann mich noch gut erinnern, in Salzburg war das damals die Business Flight Salzburg. Ich bin da mit 6 Kollegen in der Runde gestanden und dann ist einmal in der Runde durchgefragt worden, ja, wo sind denn die Ziele? Dann habe ich gehört, Berufspilot, Privatpilot, Berufspilot, Berufspilot. Und ich habe mir gedacht, Feind. weil die wollen das Gleiche wie ich.
Die
wollen meinen Job, den ich noch gar nicht habe. Habe dann recht schnell festgestellt, als Einzelplayer ist komplett fehl am Platz in dem Business. Gell? Du musst Teamplayer sein, absolut durch und durch. Und die gegenseitig helfen, weil es ist schwer genug ohnehin. Und wenn du dann noch gegeneinander arbeitest, dann wird es nur schwieriger. Die Schöne an der Pilotenausbildung, der Peter wird es bestätigen können, ist, dass das Erste, was man lernen und also richtig kennenlernen muss, ist sich selber. Man muss wissen, wo seine Grenzen sind, man lernt sie charakterlich sehr gut kennen. Also es ist eine sehr charakterprägende Ausbildung, finde ich, bevor dann das ganze andere alles kommt. Und das war eigentlich das Schöne auch, ja.
Aber jetzt bist du in der Flugschule, aber ich würde gerne nochmal zurückgehen.
Ich auch.
Ja, weil ich, denkst mal, magst du feiern?
Ich hätte gerne eine Frage, wie du wirklich ein kleiner Bub warst vom Mondsee. Ja? Ich meine, ich kenne ja die Situation, sicherlich auch Mädchen, aber Buben ganz speziell, die lieben Autos, schnelle Autos, die lieben Traktoren, ja, alles. Wie kann man einen Helikopter lieben? Wie geht das? Oder wie bist du da wirklich so klar auf dieses Ziel losgegangen?
Wahrscheinlich war das Erlebnis damals am Dachstein eben. Ich muss dazu sagen, mein Nachbar, der hat ein Hubschrauberunternehmen gehabt und der ist bei uns am Grundstück immer gelandet. Und mein Vater hat damals als Flughelfer immer mitgeholfen. Und wir waren dann eigentlich in meiner Jugendzeit gefühlt jedes Wochenende unterwegs auf Rundflüge. Da war das noch ziemlich populär. Bei jedem Bierzelt, bei jeder Firmung, also überall waren da Rundflüge. Und jetzt Wochenende waren wir unterwegs und für mich natürlich immer die Möglichkeit, am Flug retour hat mich dann der Pilot mitgenommen und wieder mit heim. Also ich habe dann immer den Rückflug mitmachen dürfen. War natürlich in der Situation vielleicht kontraproduktiv, weil ich nur mehr fixiert war auf das Ganze dann und die Schule nur mehr vergessen habe. ja.
Du bist wirklich geprägt worden?
Ziemlich, ja.
Ja, also cool. Natürlich hat dein Vater Schuld, das glaubst du. Anders kann man es gar nicht erklären. Ich meine, wenn du jedes Wochenende unterwegs bist mit dem Hubschrauber, ist doch logisch, dass das dein großes Ziel ist. Vor allem, es ist ja eines der schönsten Gefühle, oder? Mit dem Hubschrauber zu fliegen.
Ja, für mich schon. Ich weiß nicht, wie es für andere ist. Ich kann nur für mich sprechen. Klar, vielleicht muss in der DNA irgendwas schiefgelaufen sein, dass man einen eigenen Spinner hat, damit man sowas mag. Keine Ahnung, aber ja. Also auch von den Leuten, die ich bis jetzt mitgenommen habe, eigentlich waren alle begeistert durch und durch.
Bist du mal geflogen im Hubschrauber?
Oft. Ich bin wirklich schon öfter geflogen. Ich bin geflogen in Österreich, ich bin geflogen in Amerika, über New York zum Beispiel, damals noch vor 9-11. Da sind sie ja wirklich noch komplett über den Central Park und durch die City geflogen und so. Also ich habe das immer geliebt und ich habe immer diesen Menschen, so wie dir, sehr vertraut, weil man dachte, der kann das. Also ich brauche mich nicht aufregen oder so. Nee. Weil das Interessante ist, es sackt ja schon manchmal ab und es geht rauf und runter. Es ist nicht, also ein Bumpy-Flieger kennen ja alle, aber das ist ja ständig, oder? Eigentlich beim Hubschrauber, oder? Zumindest war es in New York so.
Vielleicht ist es in New York anders. Ich bin noch nicht in New York geflogen. bei uns ist es je nach Wetterlage. Also ja. Mal ab und zu ist komplett smooth und ruhig die Luft und manchmal ist es halt böig und turbulent, je nach Wetterlage.
Was hast du dir damals erträumt, würdest du sagen? Was hat der Himmel für dich bedeutet? War das Abenteuer? War das die absolute Sehnsucht? Oder was wolltest du eben machen? Was hat diesen Traum des Fliegens ausgemacht bei dir? Oder Freiheit. Bei vielen ist Freiheit. Ich finde zum Beispiel bei der Fliegerei ist Freiheit eines der großen Themen.
Ja, also realistisch betrachtet, Freiheit im österreichischen Luftraum wäre ein bisschen übertrieben, wenn ich ehrlich bin. Klar, man fühlt sich frei, aber man ist schon sehr stark reguliert. Also, und man glaubt gar nicht, wie viel in der Luft sich bewegt. Also da hört man in den Nachrichten aber nie Miss, weil sie Luftfahrzeuge gefährlich nahe gekommen sind oder sogar zusammengestoßen sind. Passiert immer wieder. Und man glaubt gar nicht, wie viele Luftfahrzeuge wirklich sich bewegen in der Luft.
Aber ist auch die Technik für dich ein spannendes Thema? Ich glaube, es gehört ja voll dazu, oder?
Absolut, ja. Ein sehr wesentlicher Faktor. Ich war immer Technik interessiert. Mich interessieren ja neben Luftfahrzeugen jetzt alte Fahrzeuge, Motorräder, Autos, Traktoren, also eigentlich generell sehr Technik interessiert. Und speziell älteren Semesters, also Oldtimer.
Steht da was bei dir in der Garage zum Beispiel?
Musst du alles zerlegen?
Ja. Zerlegen und idealerweise zusammenbauen. Es steht ein bisschen was in der Garage, leider. Es wird leider auch immer mehr. Meine Frau freut sich nicht so drüber. Ja, aber es wird nicht langweilig. Also auch neben der Arbeit finde ich noch in der Freizeit ausreichend Tätigkeiten.
Matthias, du hast ja diesen Traum erfüllt, den größten Traum deines Lebens wahrscheinlich, aber wenn du jetzt zurückdenkst, was war der wahre Preis dieses Traums? Nämlich nicht nur finanziell, sondern vielleicht auch emotional und menschlich. War das eine schwierige Zeit für dich damals, weil du vielleicht auch gemerkt hast, da gibt's was, was ich einfach nicht schaffe?
War sehr schwierig, gerade zu der Zeit, wo ich auch angefangen habe. Wurde uns zwar prognostiziert, dass eben künftig Piloten gesucht werden, dass der Bedarf steigen wird. Das Ganze ist leider Gottes ein bisschen später dann, also wenn man ehrlich ist, jetzt erst richtig eingetreten, das Ganze. Ich glaube, dass jetzt der Zeitpunkt sehr gut ist für Pilotenausbildung. Es war sehr schwierig. Also das Finanzielle ist das eine, das kann man ja alles errechnen oder kalkulieren. Ist halt finanzieller Suizid, den man da betreibt.
Das hast du schön ausgedrückt. Ja.
Also das größte Risiko, aber es ist halt auch die Zeit. Und man hat sehr viele Entbehrungen. Also es gibt keinen Urlaub, an dem man fliegt normalerweise. Man kann sich halt nicht tolle Autos leisten. Normalerweise, also man steckt schon sehr viel zurück und ich kann mich noch gut erinnern, 7 Jahre nachdem ich angefangen habe zum Fliegen, hat meine jetzige Frau irgendwann einmal gesagt, du verdienst du eigentlich einmal was damit? Oder ist das nur Spinnerei, was du ewig Geld investierst in das Ganze?
7 Jahre nach dem Anfangen. Na, ist klar.
Wahnsinn, aber kannst du uns da ein bisschen eine Zahl oder eine Vorstellung geben, was ist der Unterschied zwischen einer Flugstunde und einer Helikopterflugstunde? Ist das ein Riesenunterschied?
Der größte Unterschied liegt im Muster, im Luftfahrzeugmuster. Mhm. Also die Bandbreite geht davon bis. Der günstigste Hubschrauber, würde ich mir behaupten, liegt jetzt bei ca. 450 Euro die Stunde und das nach oben hin schier grenzenlos.
Ja. Und bei Flächenflugzeugen ist es halt deutlich drunter, weil wenn man da bei irgendwelchen Vereinen fliegt, da gibt es Motorsegler, die kosten 100 Euro, weißt du? Also das ist schon ein Riesenunterschied und das summiert sich halt dann auf, weil natürlich eine Stunde kann man sich einmal leisten, aber was ist mit 100 Stunden? Im Vergleich, das ist einfach schon irre. Warst du manchmal vor dem Aufgeben?
Ja, circa 3 Mal.
Tatsächlich?
Ja, ja. Es kommt gefühlt, glaube ich, bei jedem irgendwann einmal der Zeitpunkt, wo er sagt, jetzt mag ich nicht mehr und jetzt reicht's. Weil einfach nur Geld investiert und Zeit investiert und es geht einfach nicht weiter. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen besser, weil die Unternehmen umgedacht haben, die können nicht mehr so Rosinen picken am Markt jetzt. Die haben auch Nachwuchsprobleme und haben jetzt gelernt, dass sie die Leute frühzeitig schon rekrutieren und antrainieren. Und das ist vielleicht jetzt besser im Vergleich zu früher, würde ich jetzt einmal behaupten. Und wenn es dann halt, wenn eine sehr schwere Zeit ist, wenn du wirklich finanziell mit dem Rücken zur Wand stehst und es geht einfach nichts weiter, ja, ist dann schwierig. Dann ein Kollege, der bei dem läuft es vielleicht besser, gell? Das ist dann. Aber ich habe dann wiederum eben meine Kollegen und Freunde gehabt, die gesagt haben, du, jetzt wirst du nicht aufhören, tu weiter. Das ist eh nur eine kurze Phase und dann sagt man, Blödsinn, na klar, tue ich weiter.
Ja. Nein, nicht. Nach dem nächsten Flug wahrscheinlich. Aber war das alles in der Ausbildung oder hat man die schweren Phasen dann später auch noch, wenn man einfach nicht und nicht zum Geldverdienen anfängt, weil man eigentlich arbeitet man irgendwo, wo die ganz genau wissen, der Pilot braucht Stunden, also braucht man ihm nicht viel zahlen.
Während der Ausbildung fliegt man eigentlich regelmäßig. Das Paket ist in der Regel gezahlt, weil die haben ja meistens so Paketpreise. Also da weiß man ja, okay, Betrag X ist überwiesen, ich muss so und so viele Flugstunden absolvieren, damit ich die Lizenz überhaupt einmal die Grundberechtigung kriege. Das Schwierige ist die Zeit danach, das Timebuilding. Die wenigsten oder die meisten Betreiber wollen einfach Piloten, die eine gewisse Grunderfahrung haben. Das ist auch versicherungstechnisch ein Grund. Und B auch, weil natürlich aufgrund der Aufträge eine gewisse Erfahrung gefordert ist, ein gewisses Können. Und für das braucht man gewisse Praxis. Ich würde aber schon sagen, dass das jetzt die Flugstundenanzahl an sich nicht unmittelbar was aussagekräftig ist jetzt in Bezug auf Können der einzelnen Piloten. Also ich habe durchaus schon Kollegen gehabt in der Flugschule, die haben mit 300 Stunden fliegerisch Skills vorgewiesen, die andere mit 1500 Stunden Flugerfahrung noch nicht gehabt haben. Also das Problem ist nur eben versicherungstechnisch, die Prämien sind entsprechend hoch für die Unternehmen und die fordern dann eine gewisse Mindestflugstundenanzahl für die Piloten, damit die Prämien natürlich auch ein bisschen runterkommen. Und dann natürlich auch für die Tätigkeiten an sich, die Praxis, die gefordert ist.
Hat dich diese Zeit so geprägt, dass dich verändert hat als Mensch? Bist du heute ein Produkt aus dieser schweren Zeit oder ein Resultat?
Möglich. Ja. Das müsste man meine Mitmenschen fragen. Aber ich würde schon einmal behaupten, ja. Man entwickelt sich weiter oder ja.
Jetzt hat deine Frau gesagt, 7 Jahre, nachdem du angefangen hast, es geht immer noch nicht weiter. Wann war dann der Turning Point? Wann hast du dann den ersten Job gehabt und was war das für ein Job, wo du wirklich Geld verdient hast und wo du gemerkt hast, okay, jetzt bin ich endlich am Ziel?
Meine Riesenchance war, wir haben in Salzburg einen Hubschrauberverein gegründet mit einer kleinen Flugschule, wo wir die Möglichkeit gehabt haben, dass wir Privatpiloten, Vereinsmitglieder ausbilden dürfen intern. Und da haben wir gesagt, er war ein Gründungsmitglied. Und das war so, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt mehr wie 4 Kollegen ausbilden, dann reicht es nicht aus, dass wir da das nebenberuflich machen. Wir brauchen einen hauptberuflich, der sich um die Flugschule kümmert. Und für mich war das dann die Möglichkeit, dass ich über einen freien Dienstvertrag praktisch in dem Verein beruflich Fuß gefasst habe. Das Gehalt war natürlich entsprechend niedrig, zum Sterben zu viel, zum Überleben zu wenig. Mein Steuerberater hat damals gesagt, den Gehaltszettel angeschaut, hat mich gefragt, von was ich lebe. Sag ich, von Luft und Liebe. Sagt er, das glaube ich auch, weil mit dem kann man nicht überleben. Also irgendwie hat es aber doch funktioniert, ein bisschen Sport, das habe ich dann noch gehabt. Und so habe ich mich über die 1,5 Jahre einmal, ja, habe das überlebt und man verdient zwar weniger, hat aber dann im Gegenzug dafür kriegt man die Flugstunden an Erfahrung, was einen letztendlich wieder weiterbringt für den nächsten Step. Nächster Step war dann, dass wir den Schulungsbetrieb vom Verein getrennt haben, mit einer größeren Flugschule kooperiert haben und ich dann eine Fixanstellung in der Flugschule gekriegt habe als Fluglehrer. Ist dann vom Gehalt schon mal hochgegangen und war da fix angestellt. Und habe mich dann hauptberuflich eigentlich für die Filiale Salzburg, für die Ausbildungen gekümmert. Und teilweise auch in Krems. Also ich bin dann zwischen Krems, Niederösterreich und Salzburg immer pendelt für die Ausbildungen.
Aber was war damals das Ziel? Wolltest du Rettungshubschrauberpilot werden oder wolltest du immer schon zu den Flying Bulls? Was ist da vorgeschwebt? Oder war Fluglehrer sein damals genug?
Fluglehrer war ein Mittel zum Zweck. Ich habe es sehr gern gemacht dann. Aber das war, ehrlich gesagt, ein Mittel zum Zweck, damit ich einfach Flugerfahrung sammeln kann. Habe es aber immer gern gemacht. Mag es auch heute noch gerne. Das große Ziel war, wie bei vielen, Rettungspilot. Das war Rettungshubschrauber. Ich kann mich erinnern, auch wieder als Kind, damals ist das BMI, das Bundesministerium für Inneres, und Rettungseinsätze geflogen. Und die sind einige Male bei uns in der Nachbarschaft da gelandet. Da ist man natürlich gleich mit dem Radl hingefahren und hat geschaut. Und wieder mal ein Trigger mehr, der an einen Traum festhalten lässt.
Du hast ja gar nicht auskennen, wenn man ehrlich ist.
Und die Flying Bulls, die waren eigentlich sehr fern weg. Das war eigentlich für mich persönlich immer unreal, dass ich da mal einen Job kriege. Dass ich die Gelegenheit da kriege überhaupt. Das Glück, dass man da hauptberuflich einen Job kriegt in dem Unternehmen, das war für mich ein Lotto-Sechser. Ich habe mich dann bei einer Flugrettungseinrichtung beworben. Zeitgleich ist aber bei den Flying Bulls, der damalige Chefpilot und Flugbetriebsleiter, der Sigi Schwarz, der Blecke, kennt jeder wahrscheinlich, in Pension gegangen. Der Mirko Flehm ist an seine Stelle gerückt und somit haben sie wieder einen zweiten festangestellten Piloten gesucht. Und wie so oft, die Hubschrauberfliegerei ist ja eine Gemeinde, aber auch ein Dorf, jeder kennt fast jeden. Gell? Und ein Freund hat mir praktisch die Brücke gelegt zu Mirko. Der hat gewusst, dass der Mirko wieder wen sucht. Wir haben sie kennt, sagt er, du, frag einmal Matthias, vielleicht wäre das was für ihn. Dann haben wir sie auf einen Kaffee getroffen und so hat sich das Ganze entwickelt, oder? Ich glaube, gerade bei den Flying Bulls ist klar, fliegerischen Background sollte man auch natürlich mitbringen, klar, aber viel mehr zählt da eigentlich das Charakterliche auch, dass du ins Unternehmen reinpasst. Mittlerweile über 80 Mitarbeiter, aber trotzdem sehr familiär das Ganze, sehr respektvoll, was mir persönlich sehr gut gefällt.
Aber bevor wir jetzt wirklich zu den Bulls kommen und zu dem, was du hier machst, was ja Wahnsinn ist, du hast einen sehr spannenden Job noch in Deutschland gehabt. Über den möchte ich auch noch ganz gern reden, weil du bist ja in München dann gewesen, hast dort, glaube ich, EC-135 bis geflogen. Und was hast du da genau gemacht? Weil das ist ja jetzt, war ja trotzdem auch in die Richtung medizinischer Transport und so weiter.
Habe ich unter anderem auch gemacht. Sehr vieles natürlich, aber das war ein Bereich. Und zwar haben wir einen sogenannten Schlaganfall-Hubschrauber betrieben in Kooperation mit dem ADAC. Das war also ein Pilotprojekt, eine Langzeitstudie zunächst einmal. Das ist schon über 16 Jahre gelaufen. Der letzte Step war dann dieses Flying Interventional Team, dieses TEMPIS, das war ein telemedizinisches Projekt für integrierte Schlaganfallversorgung. Und die Idee dahinter war, dass praktisch nicht der Patient ins Krankenhaus, in die Stroke Unit gebracht wird im Fall von Schlaganfall, sondern Patienten, die schon in einer Klinik sind, einen Schlaganfall haben in einer Klinik, die aber dafür nicht ausgelegt ist, dort bleiben und dass die Spezialisten hingebracht werden. Die haben praktisch telemedizinisch dann diese Diagnose gestellt und wenn dieser Fall eingetreten ist, dass sie diese Art der Behandlung praktisch zur Anwendung gekommen ist, dann haben wir die Medical Crew, diese Spezialisten, dorthin geflogen zu dem Krankenhaus. Und in der Zwischenzeit ist der Patient dann praktisch für die Behandlung, für den OP vorbereitet worden, was im Umkehrschluss Zeit gespart hat. Gerade beim Schlaganfall, Time is Brain, hat es natürlich einen riesen Benefit gebracht. Bis zu 90 Minuten Zeitersparnis, bodengebunden waren sie an den Grenzen, da ist nicht mehr gegangen. Und somit ist die Idee eigentlich verwirklicht worden, so hat sie es sehr gut eigentlich durchgesetzt dann.
Du hast Ärzte transportiert.
Genau, also wir haben rein die Medical Crew, Arzt und ein Sanitäter oder Sanitäterin halt geflogen und die zum Patienten gebracht. Vor Ort haben dort gewartet, bis die fertig waren mit der Behandlung, mit der Operation und dann wieder zurückgeflogen.
Aber wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann ständig gewesen? Du warst ja voll in Alarmbereitschaft wahrscheinlich die ganze Zeit, aber ist das etwas, was oft passiert oder ist das etwas, was pro Dienst einmal passiert? Wie kann man das vorstellen?
Total unterschiedlich. Also ich habe oft 4 Tage Dienst gehabt und keinen einzigen Einsatz. Ist natürlich sehr bitter für jeden Piloten.
Ja, aber dazwischen hast du Medikopter schauen können.
Ja, genau.
Ich habe das gern geschaut.
Ich auch. Ja, ich kenne die Sabine Petzl. Ich habe mit ihr zusammengearbeitet.
Ja, das denke ich mal.
Das Lustige ist, die tun alle so als Tennisfliegen.
Deuter Promi.
Ja, genau. Die tun alle so als Tennisfliegen.
Sehr realistisch auf
jeden Fall. Ja, richtig. Ich wollte dich gerade sagen.
Das Witzige ist aber, für die Firma, die ich da gearbeitet habe, die ist eigentlich durch Medicopter entstanden.
Wirklich?
Die haben damals den Medicopter gedreht. Und aus dieser Serie heraus oder aus diesen Dreharbeiten ist dann diese Firma entstanden, 1997 war das. Genau.
Gibt es diesen Dienst noch, den Stroke-Helikopter?
Ja, fliegen sie noch, nach wie vor. Und mittlerweile im Regelbetrieb in München, im südlichen Münchner Raum. Das ist ja nicht flächendeckend in Gesamtdeutschland. Das ist jetzt nur im Münchner Raum. Es ist in Hallaching die Stroke-Unit, die Zentrale. Und von da aus haben sie 11 Partnerkliniken, die sie anfliegen. Vielleicht sind es mittlerweile ein bisschen mehr geworden. Mhm. Aber damals, wie ich noch geflogen bin, waren es 11 Partnerkliniken. Mhm. In einem Umkreis von 45 Minuten Flugdauer circa.
Spannende Geschichte, finde ich großartig. Okay. Gibt es komplett andere Geschichten, wie wir ja letzthin erfahren haben, wo es sich nicht ausgeht, in Oberösterreich Patienten zu transportieren oder wie auch immer, ja, und wo es dann tragisch wird. Aber jetzt mal ganz ehrlich, eine ganz andere kritische Frage. Glaubst du, dass durch solche Fernsehserien, die den Leuten vorspiegelt, sie werden eh jederzeit von einem Helikopter gerettet und dann mit die Schlapfen auf den Traunstein aufklettern, glaubst du, dass das nicht ein bisschen zu viel Sicherheit gibt, in Wirklichkeit vorspiegelt, die gar nicht da ist?
Ich weiß nicht, ob jetzt solche Sendungen schuld sind daran. Ich glaube eher, dass das der Hausverstand von den Leuten mittlerweile ist. Die planen eine Bergtour vielleicht, wenn man jetzt einmal von einer Bergtour spricht, oder?
Ja.
Bergtour mit super Apps und allen, die sehr präzise sind, aber halt auch fehlerhaft vielleicht unter Umständen. Und die planen als Plan B, als Backup einen Hubschrauber. Das habe ich den Eindruck, das wird schon fix einkalkuliert.
Genau, das habe ich gemeint.
Ob der dann fliegen kann oder nicht, weil vielleicht aufgrund Dunkelheit oder Wetter oder wie auch immer, dass das vielleicht dann nicht stattfindet, so weit denken die aber dann nicht.
Aber dann erklär mir mal als Nicht-Profi, bei welchem Wetter kann ein Hubschrauber wirklich nicht fliegen?
Verheißungsbedingungen, starke Föhnwetterlage, Gewitter, also Blitzschlag, wenn es wirklich gewittert. Mhm. Das wären so die gröbsten.
Aber Nacht gibt es schon.
Es gibt mittlerweile Nachtrettung. Es haben sehr viele Rettungseinrichtungen auf Nachtbetrieb umgestellt. Es wird immer mehr. Mhm. Die haben mittlerweile Nachtsichtfluggeräte, führen auch Nachtbergungen durch mittlerweile. Noch auf bestimmten Stützpunkten. Es wird aber immer mehr.
Mhm. Du hast in München bist du den EC-135 geflogen. Den gibt es ja da bei den Flying Bulls auch. War das große Glück, dieses Rating auf diesen Hubschrauber, dass du dann interessant geworden bist für Red Bull und für die Flying Bulls?
Ich denke nicht, dass das der einzige oder der einzige Grund gewesen wäre. Die Treibratings, die kann man nachholen. Training kann man nachholen. Also das ist jetzt nicht der Knackpunkt. Sicher war es, ein Vorteil war es mit Sicherheit auch, dass ich schon zwei Muster eingetragen habe in meine Lizenz, dass ich vielleicht einen Fluglehrer gehabt habe und einen Prüfer. Das war natürlich gut. Aber ja, ich denke, wenn das andere alles gepasst hätte, das Type-Rating, das kann man nachholen.
Hast du damals schon gedacht, was du alles fliegen wirst hier? Den Kampfhubschrauber, den Kunstflughubschrauber und so weiter. Damals bist du eingestiegen. Trotzdem, ich glaube, du bist die Ecoray geflogen hier bei den Bulls und die EC-135. Relativ normale Hubschrauber. War das dann sofort die Perspektive für dich? Ich will jetzt einmal alles machen.
Also ich persönlich, ich habe nie das Gefühl gehabt oder den Drang, ich will alles machen. Ich war dankbar über das, was ich machen habe dürfen. Ja. Es ist natürlich ein Plan dahinter gestanden. Der Mirko zum Glück hat da einen genauen Fahrplan, den wir immer abgesteckt haben, an dem wir sehr ganz gut gehalten haben, damit man eine Perspektive hat. Das Ziel ist ja auch, damit man im Unternehmen eine gewisse Redundanz aufbaut. Es bringt ja nichts, wenn einer nur alle Luftfahrzeuge fliegen kann und er ist der Einzige. Mhm. Es macht schon Sinn, dass mehrere Leute auf mehreren Mustern fliegen können. Damit ist der eine mal krank oder was, kann der andere den Einsatz fliegen. Man wird flexibler und es ist auch nachhaltiger, das Ganze.
Jetzt habe ich ein Wort aufgefangen, da muss ich sofort was nachfragen, nämlich Kampfhubschrauber.
Ja.
Wieso haben die Red Bulls einen Kampfhubschrauber?
Das ist eine gute Frage.
Danke.
Das kann er.
Ja, man hat natürlich immer geschaut, dass man Luftfahrzeuge halt, die ein bisschen quer vom Mainstream ist. Mhm. Und so ein Luftfahrzeug, das polarisiert natürlich, das fällt auf, ist natürlich für Werbezwecke ideal geeignet. Und gerade bei Airshows natürlich auch gern gesehen und auch hingucken, oder? Mhm. Aufgrund der Geräuschkulisse, der Geschwindigkeit, vom Erscheinungsbild her, die Silhouette ist sehr markant, ist natürlich ein super Werbeträger auch.
Wer mehr erfahren will über die Hubschrauber, die es bei den Flying Bulls gibt, kann man ja auf der Website machen. Aber du hast vorher gesagt, du bist der Autofan, du bist der Oldtimer-Fan. Ich stelle dir eine Frage an dich. Wenn du deine Hubschrauber da bei den Flying Bulls, die du fliegst, und das sind ja einige, mit Autos, Motorrädern, Oldtimer und so weiter vergleichst, wie kann man die einzelnen einstufen? Die Cobra zum Beispiel, diesen Kampfhubschrauber mit der Silhouette, den schwarzen, den kennt eigentlich jeder mit dem großen Bullen auf der Seite. Wie fühlt sich das an, den zu fliegen?
Wie fühlt sich das an? Also rein von der Ergonomie her kommt man sich vor wie ein kleiner Bub wieder, weil einfach die Controls innen des Cockpit, er ist zwar sehr schlank gebaut, aber trotzdem die Steuerorgane sind sehr massiv gebaut. Mhm. Das ist ja der Kampfhubschrauber, der ist für Kriegszwecke ursprünglich gebaut worden, sehr robust. Entsprechend sind die natürlich ausgelegt, die Dimensionen auch. Hat natürlich irrsinnig viel Leistung. Mhm. Ist sehr schnell. Mhm. Trotz des Zweiblatt-Rotorsystems auch sehr wendig. Mhm. Ja, wie ein Sportwagen.
Ja. Ist er wie ein Porsche oder ist es eher wie eine große Corvette?
Ich bin weder ein Porsche gefahren, noch ein Corvette.
Okay, gehen wir weiter. Die Bo 105.
Ja, warte, ja. aber darf ich noch was zu dem fragen? Ist das nicht der, wo du mir erzählt hast, der hat bei The Rock mitgespielt?
Ich glaube, das ist der, oder? Der war bei Filmeinsätzen, war der Hubschrauber dabei.
Ja, möglich. Ich kenne nicht jede einzelne Szene. Was?
Und weiß ich mehr als du, glaubst du?
Durchaus, ja.
Er ist zur Seite Nummer 2.
Wer ist zur Seite Nummer 1?
Ich. Na eben. Aber das Faszinierende ist, der steht drüben in groß, im Hangar 7, ja. Und auch nochmal in klein. Weißt ja. du deine Geschichte dazu, warum es den nochmal in klein gibt?
Ja, den hat ein Fan, ein Modellbauer, genau originalgetreu nachgebaut. Der baut auch die Sikorsky S58 jetzt nach, im Maßstab, glaube ich, 1:4, wenn ich recht... Also ein Riesenteil mit 100 Kilo Abflugmasse, muss man gesehen haben.
Auch großartig, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Gehen wir zur Bo 105. Eigentlich meinem Lieblingshubschrauber bei den Flying Bulls. Kunstflugtauglich, völlig irre, was ihr mit dem macht. Wie fühlt sich der an?
Wie ein Sportschuh.
Wie ein Sportschuh? Das heißt, du bist völlig mit dem verbunden?
Mehr oder weniger, ja. Das Rotorsystem, das starre Rotorsystem, das gibt einfach alles 1:1 an die Zelle durch. Also jeder Steuerinput, den du machst, den du auf das Rotorsystem überträgst, überträgt sich ja natürlich 1:1 auf die Zelle, weil das alles starr verbunden ist und die extrem agil ist.
Jetzt verstehe ich den Sportschuh. Aber ich muss euch zwei Profis wieder runterholen. Man muss auch kurz erklären, Kunstflug geht nicht mit jedem Helikopter, richtig?
Ja, genau.
Das ist ja der wichtigste Unterschied.
Ja. Was ist der Unterschied zwischen Hubschrauberfliegen und Kunstflugfliegen?
Gute Frage.
Als Pilot grundsätzlich lernst du einmal sehr kleine Steuereingaben, sehr feinfühlig zu fliegen. Die Fluglage stabil zu halten, möglichst keine Rückenfluglagen oder irgendwas dergleichen, keine Loopings. Und dann sitzt du plötzlich in einem Hubschrauber, wo genau das Gegenteil irgendwie gefordert ist. Steuerausschläge bis zum mechanischen Anschlag tatsächlich, die du nützen musst, damit du die Figuren auch wirklich sauber durchfliegst und plötzlich dreht sich der Horizont vor dir. Das ist eigentlich, da läuten ja für jeden normalen Piloten alle Alarmglocken, wenn das der Fall ist. Und da will man es bewusst dazu kommen lassen.
Unser Freund, der Felix Baumgartner, der leider verstorben ist, hat das ja auch gemacht mit euch, dieses Aerobatics fliegen. Und der hat immer gesagt, er hat ein Leben lang gelernt, ganz leichte Eingaben zu machen am Stick, auf den Pedalen und so weiter. Und dann hat er die Ausbildung gemacht zum Kunstflughubschrauberpilot. Und dann haben sie gesagt, Druck einmal gescheit nach vorn und nach hinten und auf die Seite. Ist ja völlig anders, oder?
Ja, definitiv. Und das muss man erst einmal antrainieren auch, damit man wirklich die ganzen Steuerwege ausnützt bis zum Anschlag. Felix war ein sehr guter Pilot da, was das angeht. Ich selber muss auf Ehre dazu sagen, ich habe noch keine Kunstflugberechtigung. Also bei mir ist das erst in den Kinderschuhen. Ich habe am Doppelsteuer mal eine Rolle an einem Looping fliegen dürfen mit Mirko, um einen ersten Eindruck zu gewinnen und damit wir abstecken, in Zukunft halte ich das überhaupt aus. Es ist ja nicht jeder geschaffen für Kunstflug, das muss man auch dazu sagen. Es sind ja doch Belastungen am Körper da. Manche wird vielleicht übel dabei, also es schafft nicht jeder.
Wie schaut das bei dir aus?
Bis jetzt passt es noch ganz gut.
Das heißt, ist das so eine Vision von dir, das auch zu machen bei großen Airshows in ganz Europa, dass du sagst, was man mit einem Hubschrauber machen kann?
Es wäre mal der Plan, ja. Also es ist perspektivisch in den nächsten Jahren, dass ich die Kunstflugberechtigung noch nachhole und dann Mirko natürlich auch bei den Airshows unterstütze.
Was waren denn die Highlights bis jetzt? Weil ihr habt ja tolle Aufträge oder Auftritte bei den Flying Pools. Was sind so deine Top 3 gewesen in den letzten Jahren? Ich habe ein paar vor Augen, weil ich die trotzdem auf Instagram immer verfolge. Aber was sind es bei dir?
Hast mich jetzt voll erwischt.
Hast du mit der Frage nicht gerechnet?
Nein, definitiv nicht. Ein Highlight war sicher in Holland, das DEFCON Festival. Also Feste feiern können die Holländer, das muss man ja neidlos anerkennen. Und die Menschenmassen waren ein Wahnsinn dort. Also da waren über 100.000 Besucher auf dem Gelände, irre.
Das war ja die Red Bull Power Hour, hat es geheißen, genau, oder? Ja, genau. Ich habe mir das angeschaut, jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge. Und du hast ja dieses Publikum mit dem Hubschrauber von einer Seite auf die andere geleitet, oder?
Ja, zumindest. Also
du bist noch links und das Publikum ist noch und so weiter. Es war völlig irre.
Ja, das war dieses to the left, to the right. Ja. Das haben sie die schützen lassen, sogar, die Holländer. Und eigentlich hätte das Publikum animieren sollen, dass dies in Richtungen folgt. Mhm. Irgendwann kommt man natürlich mit dem Hubschrauber nicht mehr nach, weil das zu schnell ist. Auch nicht mit der Bo. Aber es hat ganz gut funktioniert und mega ausgeschaut.
Bist du manchmal nur der kleine Bo aus Mondsee, wenn du in den Hubschrauber steigst? Denkst du da zurück?
Immer noch. Also die Ehrfurcht ist immer noch da. Mhm. Respekt ist auch immer sehr hoch noch. Also Angst habe ich jetzt keine. Angst war fehl am Platz, aber der Respekt auf jeden Fall. Und Ehrfurcht. Schon allein, wenn man da reinkommt, es ist schon sehr besonders.
Wie oft bist du schon über den Mondsee und über Salzkammergut geflogen? Wie ist das?
Unzählige Male, oder?
Ich habe zum Zählen aufgehört. Mhm. Müsst liegen. Sehr oft. Und immer wieder gerne.
Was ist denn da der schönste Platz?
Jetzt kann ich noch was Falsches sagen.
Ja, stimmt. Eigentlich
das gesamte Gebiet, das gesamte Salzkammergut ist einfach schön und ich glaube, dass uns weltweit um das Fleckel Erden beneiden.
Ja. Aber bist du lieber oben über dem Salzkammergut oder unten?
Ja, lieber oben.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Da hat man den Überblick.
Ja, und auch mehr die Kontrolle.
Und man ist schneller von A nach B unterwegs, wenn wir uns ehrlich sind. Ja.
Sag einmal, das wollte ich dich ganz am Anfang fragen, was war denn das für Hubschrauber damals beim ersten Flug? Und bist du denn jemals dann selber geflogen?
Ja, tatsächlich. Das war AS 350 Eckere, aber eine noch von den ersten Versionen, also die erste B-Serie. Und auf der habe ich sogar dann das Type-Rating in München gemacht. Also auf einem baugleichen Muster nicht, genau auf der Maschine.
Was macht das mit einem Menschen, wenn man dann plötzlich da ist, wo man hin will?
Ja, ehrfürchtig wäre jetzt überspitzt gesagt, aber schon, schon überwältigend eigentlich. Man kann es am Anfang gar nicht wirklich glauben irgendwo.
Glaubst du, ist es wichtig für dich und deine Entwicklung, dass du eben nicht als junger Mensch das alles in den Schoß gelegt bekommen hast, sondern eben dir das hart erarbeiten hast müssen mit fast 30?
Ja, denke doch. Finde ich allgemein, dass oft ganz gut ist, wenn man sich was erarbeiten muss und nicht alles so jetzt hinten reingeschoben kriegt. Es ist ja ganz gut, wenn das eine Zeit dauert, dass man sich entwickeln kann. Wenn das zu schnell geht, glaube ich, ist wie mit einem Unternehmen. Ein Unternehmen, das zu schnell wächst, ist nicht gesund. Und ich glaube, bei so einer Ausbildung ist es wichtig, dass man sich selber Zeit gibt zum Entwickeln. Klar, man will natürlich schneller sein und kann es nicht erwarten und ist vielleicht ungeduldig, war ich auch. Rückwirkend glaube ich aber, dass es gut war, dass es seine Zeit gebraucht hat.
Jetzt haben wir vorher deinen Sohn kennengelernt, eben da im Hangar, der ist heute mit dir unterwegs gewesen beim Fliegen. Und der hat sich natürlich inspirieren lassen von seinem Vater und ist gerade mitten in der Ausbildung und wir haben kurz gesprochen mit ihm. Der hat dieselben Probleme wie du. Auch für den ist es wahnsinnig teuer, ist es fast nicht leistbar. Er muss immer wieder schauen, wie es weitergeht. Bist du glücklich über das, dass dein Sohn diesen harten Weg auch geht? Oder ist es schon so, dass du sagst, ich habe es gemacht, ich habe mich durchgebissen, aber für meine Kinder würde man einen leichteren Weg erhoffen?
Ich denke mal, jeder muss seinen Weg gehen. Und er hat sich selber dazu entschieden. Ich war nicht schuld, ich sag's gleich.
Das war dein Vater.
Ja, das war seine Entscheidung. Nein, aber er geht seinen Weg und er macht es gut. Er hängt sich da rein und er sieht das schon mit einem gewissen Ernst da. Mhm. Ich versuche natürlich, dass ich ihn unterstützen kann, wo es mir möglich ist. Mir sind auch Grenzen gesetzt. Sicher. Er muss auch selber schauen, dass er sein Sold dazu beiträgt. Mhm. Sonst sind wir genau bei dem Thema, wenn man alles in den Schoß gelegt kriegt, dann ist es vielleicht nicht so gut.
Ich habe auch noch eine Frage, wieder sehr laienhaft natürlich, Entschuldigung, und zwar in Richtung Flug- oder Helikopterentwicklung. Ich höre immer wieder, dass sozusagen sich die Ingenieure, die Architekten das sozusagen auch von der Natur abschauen. Ist das so? Hat man da Libellen im Visier und wird sich da was tun noch? Wird sich da noch was unglaublich entwickeln oder wie ist das?
Ja, ich bin jetzt kein Ingenieur nicht, aber... Ja, man schaut sich immer noch was von der Natur ab, klar, keine Frage. Die Entwicklung, die Forschung wird auch nicht stillstehen. Es wird sich immer weiterentwickeln. In welche Richtung das gehen wird, sei mal dahingestellt. Ich kann es nicht beantworten.
Aber kriegst du mit, wenn du unterschiedliche Fluggeräte fliegst, dass es auch sicherer wird?
Ja, sicherer, klar. Klar bauen sie Features ein, die einem Piloten auch das Leben leichter machen und auch sicherer vielleicht, klar. Zum Beispiel die Sitze, dass sie Sitze bauen, die einen gewissen Crash oder gewissen Aufprall absorbieren, ähnlich wie im Auto. Mhm. Die Zelle, dass sie Werkstoffe verwenden, die im Fall von einem Aufprall einfach viel mehr absorbieren können. Es sind ihnen da natürlich auch Grenzen gesetzt, oder?
Ja, voll.
Also... Wo es im Detail hingehen wird, kann ich schwer beantworten.
Wo wird es in deinem Leben hingehen? Du bist ja noch nicht am Ende. Du bist ja ein Mensch, der trotzdem, du hast uns jetzt deine Lebensgeschichte erzählt, bei dir hat es ständig Entwicklung gegeben, Progress gegeben. Wie geht es weiter, glaubst du? Was sind deine Visionen, die du noch hast, oder bist du am Ziel?
Glauben. Glauben tut man Kartoffellocker und in der Kirche, haben sie immer gesagt. nein.
Kennst du das? Diesen Spruch oder dieses Video von dem alten Ausseher, der sagt, ich glaube, dass von einem guten Rindfleisch eine gute Suppe wird, sonst glaube ich gar nichts. Kennst du das?
Genau. Unterstreiche ich zu 100%. Ja, ja. Nein, wer weiß das, wo die Reise hingeht? Keiner von uns, glaube ich. Bei mir oft so, dass vielleicht ein Titel zugegangen ist und zwei andere aufgegangen sind. Und manchmal meint das Schicksal ist oft so, keine Ahnung.
Naja, Matthias, aber man muss trotzdem sagen, dein großes Ziel war Hubschrauber fliegen. Ja, wie sich der Weg dahin entwickelt hat, das ist vielleicht nicht vorhersehbar gewesen. Jetzt fliegst du Hubschrauber. Gibt es sowas noch in deinem Leben? So ein großes Ziel? Oder ist es einfach so, wenn du jetzt sagst, ich bin da, wo ich bin und jetzt genieße ich das? Weil es hat eh lang genug gedauert und es war hart genug.
Ich bin eher da, wo ich sage, jetzt bin ich da, wo ich bin und jetzt genieße ich das und bin einmal dankbar für das, was ich erreicht habe oder erreichen haben dürfen und auch das familiäre Umfeld. Nicht? Das ist, ich denke, man sollte einmal mit dem zufrieden sein, was man hat und nicht immer ständig noch mehr, noch weiter, noch schneller. Wozu?
Nein, es ist absolut wichtig. Bist du zufrieden, Robert?
Ja, ich bin auch zufrieden. Ich habe natürlich auch einiges jetzt gerade am Köcheln.
Ja, was?
Aber darüber reden wir heute nicht. Wir reden heute über Matthias.
Ja, aber ich finde es lustig, ich teaser das nur, du bist der Pflanzenflüsterer seit heute.
Ja, genau.
Vanity, ja?
Ja, genau.
Matthias, wenn du einmal...
Drum auch meine Naturfrage.
Ja, und drum auch die Farbe deines Pullis.
Ja, zum Beispiel. Jetzt hast du wieder auf YouTube hingewiesen.
Genau. Schaut's unseren Videopodcast, macht Spaß. Wenn du mal nicht fliegst und wenn du nicht hier in Salzburg bist, im Hangar 8, hier, wo the magic happens, wie ist der private Matthias Schweighofer, nicht Höfer?
So wie der berufliche.
Ja. Aber was machst du so?
Dies und jenes.
Nein. Das reden wir nicht.
Nein, also sehr gerne natürlich an den alten Fahrzeugen schrauben. Mhm. Ja. Recht viel Zeit. Zeit mit der Familie verbringen natürlich. Klar. Sport treiben hin und wieder.
Sollte man auch machen in unserem Alter, gell? Wir sind ungefähr gleich alt. Ist wichtig. Ja. Was gibt's, was steht denn in deiner Garage? Oder verrat man das nicht?
An was schraubst du?
An was schraube ich? Neues Projekt wäre Honda CBX 6-Zylinder aus dem Jahre 79. Das wartet noch auf eine Restaurierung.
Also das heißt, der steht da, aber es ist noch nicht begonnen.
Genau.
Ja. Ist auch ein Ziel, oder?
Auch ein Ziel. Das letzte habe ich letztes Jahr gerade abgeschlossen. Also auch eine Honda CB57. K6 ist Baujahr 1976. Und ja, letztes Jahr fertig geworden. Jetzt genieße ich es einmal mit dem Fahren. Hin und wieder, wenn das Wetter passt, in die Arbeit damit.
Was ist denn da deine Lieblingsstrecke durch Salzkammergut? Ein bisschen an Connex braucht man auch in Salzkammergut, bevor wir dann zu unserem Wordrap kommen.
Da kann ich ja schon wieder nur die falsche Antwort geben.
Nein, warum? Vor die Salzkammergutler braucht man keine Angst haben.
Die vertragen das schon.
Als Mondseher zählt man ja gar nicht richtig zu Salzkammergut.
Wem erzählst du das? Zwei Attersehen.
Was glaubst du, wie oft wir das zum Herrn kriegen?
Ja, das habe ich oft zum Herrn gekriegt. Ja. Ich sage ja gar keine Salzkammergutler. Also ich sage einmal angrenzend, so der Randbezirk. Nein. Schöne Strecke ist natürlich Decken runter Wolfgangsee, St. Gilgen-Wolfgangsee Richtung Bad Aussee, Bad Mitterndorf, Gosau. Das sind so richtig schöne Strecken eigentlich. Hin und wieder genieße ich es auch mit dem Motorradl.
Sehr gut.
Bist du eigentlich schon mal ganz an einer anderen Ecke auf dieser Erde mit dem Hubschrauber geflogen? Oder immer nur sozusagen hier in unserem deutschsprachigen Raum oder europäischen Raum?
Vor 2 Jahren in Amerika, in Portland, Oregon, im Zuge für meine amerikanische Pilotenlizenz, die ich wiederum braucht habe eben für die Cobra, weil die ja amerikanisch zugelassen ist und ich die anders sonst nicht fliegen hätte dürfen. Ich war in der vorigen Firma 2 Wochen auf Island. Das war sehr schön. Irrsinnig schöne Insel. Ansonsten europaweit bis Portugal, Sardinien.
Es ist ziemlich cool. Ja, das ist nur eine Abschlussfrage. Ich habe eigentlich immer nur eine letzte Frage.
Oder? Absolut, ja. Du bist der Columbo von uns.
Du kennst mich. Eins habe ich noch. Eine Frage hätte ich noch. Wenn du jetzt jemanden triffst, und es gibt ja sehr viele Menschen, die auch einen Traum haben, die hadern damit, die sich denken, ist fast nicht erreichbar, muss nicht Hubschrauberfliegen sein, sondern irgendetwas. Was ist so dein Rat jetzt, wo du am Ziel bist und wo du der Beweis bist, dass es sich lohnt, groß zu träumen? Was ist dein Rat an diese Menschen?
Na, träumen alleine reicht nicht aus, man muss schon wohl noch.
Ja.
Und zwar zu 100%, sonst geht es wahrscheinlich nicht gut. Aber am Traum festhalten und versuchen. Ich kann nur sagen, versuchen, weil, weiß ich nicht, ein Ja kriegt man, ein A hat man.
Sehr schön.
Das müssen wir uns, merken,
müssen wir uns wirklich merken.
Meine Mutter hat übrigens letztens zu mir gesagt, aus jedem Podcast gibt es irgendeine Weisheit, die sie sich mitnimmt.
Na bitte.
Das ist die von heute.
Gleich mitschreiben.
Ja.
Ich habe keine Abschlussfrage an dich, aber ich möchte dir Danke sagen, weil du hast einen sehr anstrengenden Tag. Du bist heute sehr viel geflogen, sehr viel gelandet.
Danke.
Das war wirklich großartig, aber du hast es noch nicht überstanden, weil jetzt kommt der Wordrap.
Und der ist so, dass wir um kurze, knackige Antworten bitten.
Und wir machen nur kurze, knackige Fragen. Im Salzkammergut schmeckt mir?
Kaiserschmarrn?
Ja.
Ist gut.
Wer macht denn den besten?
Die Mama.
Ich habe jetzt gehofft, irgendein Wirtshaus, wo wir mal hingehen könnten. Wir zwar. Am Salzkammergut taugt man nicht.
Ist wieder nicht leid.
Die gibt es ja nicht, oder?
Darum heißt unser Podcast Netz wieder.
Sehr gut, ja.
Okay, im Salzkammergut fehlt mir?
Fehlt mir? Schwierige Frage. Nix.
Ist auch eine Antwort, alles gut.
Das ist die schönste Antwort, oder? Und am oder im Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Unsere Gegend und die Leute.
Matthias Schweighofer, nicht Matthias Schweighöfer. Er ist zwar nicht der Schauspieler, aber er war ein großartiger Gast. Vielen, vielen Dank. Das war ein tolles, inspirierendes Gespräch über dein Leben, deine Biografie, die Fliegerei und das Leben im Salzkammergut. Danke.
Danke dir, jetzt hast du es hinter dir.
Danke, und ich habe auch nicht schauspielert.
Servus.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.